Ströme lebendigen Wassers. Wir haben ein wunderbares, wunderschönes Bild über diesen Strom des Wassers, des lebendigen Wassers in Hesekiel 47. Ein Lieblingskapitel, natürlich. Hesekiel 47, da steht es geschrieben. Ja, über diesen Strom des Lebens, um den es alles geht. Wenn wir eins gelernt haben bis hierhin, hoffe ich, dass wir begreifen, erstens, wir haben ein schrecklich religiös verzerrtes Bild von Jesus. Ne? Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, weil das ist wirklich der große Schlüssel für die Entlähmung. Solange wir dieses Mickey-Maus-Bild von Jesus haben, dieses kleine, kirchlich domestizierte Bild von Jesus, da werden wir nicht auf die Beine kommen. Wie denn? Das kann nicht funktionieren, ja. Er ist ja auch nicht so. Er ist ja auch nicht so. Und wir müssen ihn sehen, wie er wirklich ist. Und wenn wir ihn sehen, wie er wirklich ist, dann verändert sich alles. Auf der Stelle. Das geht dann auch schnell. Das hört ihr bestimmt gerne. Es kann auch mal schnell gehen. Aber wenn wir ihn nur sehen, wenn wir ihn nur sehen, wie er wirklich ist, dann das macht den ganzen Unterschied. Also Augen auf. Mein liebes Herz, schlage deine Augen auf. Habe Mut, nimm die Hände vor den Augen weg. Das Unglück ist vorübergegangen. Du wirst Herrlichkeit sehen. Du wirst den Herrn sehen, wie er wirklich ist. Ja, mögst du es aushalten. Ja, dann hier in Hesekiel 47 wieder so eine unglaubliche Vision. In Hesekiel 37 war die Vision mit diesen Knochen, über die wir geredet haben, das Tal voller Knochen. Und der Herr sagt, die sollen alle wieder lebendig werden. Und hier ist wieder eine sehr wunderbare Vision des Lebens. Im Kapitel davor und noch die ganzen Kapitel davor ging es darum, dass so der zukünftige Tempel gebaut wird. Geht hier kapitelweise. Und dann wird das alles ganz genau beschrieben, wie dieser Tempel also gebaut wird. Und dann kommt der Tag, da dann das fertig gebaut ist. Und der Hesekiel steht also in dieser Vision und wartet, jetzt wird der Tempel eingeweiht und jetzt geht's los. Und da findet er zu seinem Erschrecken in dem Neubau einen Wasserfleck. Wasserschaden, ach du Jemine. Alles gebaut und schon Probleme mit der Installation. Ja. Und da ist dieses Wasser und er fragt sich, oh, jetzt hier großes Problem. Siehe Wasser. Es kommt ein Engel, er führt ihn hier im Kapitel 47 dann zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor. Nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss unten herab, an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor, er ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor, auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Gott setzt sein Haus unter Wasser. Ist das denn noch normal? Hallo? Was ist mit den Holzmöbeln? Was ist mit dem ganzen Stoff? Was ist also? Es geht gar nicht. Wir haben hier ein Problem. Hier bricht eine Quelle auf. Ausgerechnet, wo wir das Haus Gottes hingebaut haben, bricht hier. Ist irgendwie haben wir hier. Oh nein. Und wahrscheinlich hat der sich auch gedacht, der Hesekiel, Mann, was ist jetzt hier los? Und dann wird er geführt, und ihr kennt die Geschichte, dass dann er von diesem Engel geführt wird an diesem Wasser, das da hervorfließt, wird er entlang geführt. Und dann ist das Wasser erst knöcheltief und dann geht das Wasser bis zu den Knien und dann geht das Wasser bis zu den Hüften. Und dann ist es ein so großer Strom geworden, dass man also nur noch schwimmen kann. Man muss sich von dem Wasser mitnehmen lassen, wohin es will. Ja, wohin will es denn? Es fließt in die Wüste. Natürlich, wohin sonst? Es fließt in die Wüste. Und dann heißt es so wunderbar, überall, wo es hinkommt, macht es alles lebendig. Schön, ne? Dieses Wasser fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben. Und wo das Wasser hinkommt, wird das Salzwasser gesund werden. Alles wird leben. Alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Aha. Es ist der Fluss des Lebens. Es ist das Wasser des Lebens. Wohin dieses Wasser kommt, wird alles lebendig. Ja. Und hier, finde ich, haben wir sehr schön zwei Ordnungen. Auf der einen Seite haben wir hier diese statische Ordnung, das Haus. Jetzt haben wir das Haus gebaut. Jetzt haben wir alles eingerichtet, alles ist so, wie es sein muss und alles ist bereit. Jetzt können wir mit dem Gottesdienst im Haus beginnen. Aber das Wasser will nicht in dem Haus bleiben. Das Wasser will aus dem Haus. Und Wasser, das fließt, kann man auch nicht so wirklich aufhalten. Ne? Das ist so, das staut sich dann irgendwo, es findet seinen Weg. Es will nach draußen. So, jetzt haben wir eine Form von Gemeinde gebaut, jahrhundertelang, die ist das Haus. Das Haus, das sogenannte Haus Gottes. Steht zwar geschrieben, Gott wohnt nicht in Häusern, aber egal, wir nennen es trotzdem Haus Gottes. Und da wollen wir dann Gott auch unterbringen. Und da soll der auch reinpassen. Zwar alle Himmel können ihn nicht fassen, aber unser Häuschen wird ihn ja wohl, da wird er wohl reinpassen. Genau. Und dann tun wir ihn da rein und dann bricht uns die Hütte zusammen, weil es ist zu klein für ihn. Ein Kaninchen lud ein Kamel zu Besuch ein. Und als der Besuch kam, brach sein Stall zusammen. Ja, das ist leider so. Wenn wir dann sagen, komm, Heiliger Geist, und wir meinen, unsere kleine Hütte reicht für den, dann kann sein, dass er alles hier auseinanderbricht, weil das ist alles viel zu klein. Wir haben uns gewöhnt an kleine Bilder, oder? Kleine, niedliche Vorstellungen. Ja, wenn der Geist Gottes kommt, ja, dann kommen halt ein paar mehr Leute in die Gemeinde. Ja, das ist ja wohl das Größte, was man erwarten kann. Als würde den Geist das interessieren, dass ein paar Mann mehr in unsere Gemeinde kommen. Den interessiert, dass es lebendig wird. Den interessiert, dass das Wasser fließt in die Wüste. Und ob alle Fische in unsere Gemeinde schwimmen. Ich meine, ich weiß nicht, ob den Fluss das interessiert. Ne? Der macht einfach alles lebendig, wo er hinkommt. Und wir haben hier eine andere Ordnung, die Ordnung des Flusses, eine Dynamik, eine dynamische Bewegung, die sich immer weiter bewegt. Das ist dieser Fluss. Und da kommt immer Wasser nach und das Wasser wird nicht weniger, sonst wird immer mehr. Je weiter der Fluss kommt, desto größer ist der Fluss. Und es kommt der Punkt, da müssen wir uns dem Leben anvertrauen, oder? Am Anfang kann der Hesekiel ja noch da so durchgehen und hat vielleicht noch die Idee, naja, mit dem Wasser können wir schon arbeiten. Das können wir da hinten aufstauen und dann tun wir ein Schild hin, hier ist die Gemeinde zum lebendigen Wasser und dann können die Leute hier hinkommen und wir tun großzügig ihnen ein Becherchen geben, aber nicht so viel, dass sie nicht wiederkommen müssen. Das ist schon mal klar, ne? Ja, da gibt es also einiges und wir wissen alles darüber. Ja, aber das Leben ist in diesem Fließen. Das Leben ist in dieser Bewegung. Der Geist ist Bewegung. Der Wind, der weht. Du kannst jetzt ja ein Glas in den Wind halten, den Wind einfangen, zuschrauben, in die Gemeinde bringen, aufmachen. Oh, wo ist der Wind? Ich habe ihn doch in das Glas gefangen. Und da ist er nicht mehr. Wo ist er denn hin? Ja, man kann den Wind nicht in Gläser fangen. Und man kann den Fluss auch nicht in kleine Eimerchen abfüllen und gut verkaufen. So, der Fluss ist eine Bewegung, eine Dynamik. Es fließt, es bewegt sich weiter. Und in dieser Bewegung ist die Heilung. In dieser Bewegung. In dem Wehen, in dem Feuer, das brennt. So, das sind alles Bilder für den Geist. Und der Geist ist Bewegung. Wo keine Bewegung ist, ist der Geist nicht, ist tot. Auch wir, auch dein Körper ist Bewegung. Das ist alles ein endloses Heben und Senken und Bewegen und Pumpen und das muss alles unentwegt, alles in Bewegung bleiben. Ein Moment lang nicht und aus ist es mit dir. So sieht es wirklich aus, ja. Aber wir, ja, haben hier diese alte Ordnung, wir bauen das Haus. Und wir meinen, in diesem Haus muss es alles passieren. Aber das Wasser fließt unter der Pforte her und es fließt raus. Und der Hesekiel, der geht dann an diesem Fluss entlang, nachher kehrt er dann zurück und er sieht dann an der rechten und linken Seite diese Bäume stehen, ne, die Bäume des Lebens, die dann diese Blätter haben zur Heilung der Nationen und die ihre Frucht bringen ohne aufhören und also wunderbar. Ne? Ja, ich finde das ein sehr schönes Kapitel, ein sehr schönes Bild für das, was geschieht und wieder geschehen muss, wenn der Geist ausgegossen wird, ne? Wasser, wenn er ausgegossen wird, wenn er zu fließen beginnt, dann ist eine Dynamik da. Und die Frage ist, was machen wir mit dieser Dynamik? Wollen wir die wieder in unser Häuschen einfangen und wollen wir die wieder einsperren? Wollen wir die wieder für uns haben? Und hier kommt alle zu uns, bei uns ist es und bei euch nicht. Edge, wir sind die bessere Gemeinde, kommt hier hin. Das ist alles irrelevant. Ne? Das ist irrelevant. Was wichtig ist, dass das Leben kommt, oder? Und wenn das Leben fließt und wenn das Leben ausbricht, dann werden wir schon unseren Lohn haben, oder? Dann werden wir doch sehr glücklich sein. Dann wissen wir, wir haben dem Leben gedient. Und das Leben konnte ausbrechen. Sehr schön, Jesus sagt, ne, vom Geist auch, so die Gläubigen, diejenigen, die sind wie der Wind, man weiß nicht. So sind die getrieben sind vom Geist. Man weiß nicht, woher die kommen, wohin die gehen. Die sind sowas von unberechenbar, diese Leute. weil sie mit diesem Strom schwimmen. Und ich denke, das ist für uns alle eine große Herausforderung, rauszukriegen, wie ist die Ordnung des Flusses im Gegensatz zur Ordnung des Hauses. Der Fluss ist nicht unordentlich. Der Fluss hat auch seine Ordnung. Aber es ist eben eine andere. Es ist eine fließende. Und da haben wir uns noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, wie gehen wir mit etwas, was lebt, um, was sich bewegt, was fließt? Wie gehen wir damit? Wir haben keine Boote gebaut, wir haben Häuser gebaut. Ja, sehr schön. Und wenn wir beten, Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus, dann ist das so, dass wir hier mitfließen. An dem Fluss, aber an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken, deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor. Schön, ne? Und das heilige Wasser fließt auch in dich und durch dich bringt es dann auch heilige Früchte. Ne? Ja. Wunderbar. Und die Früchte werden als Speise dienen, die Blätter als Heilmittel. Ja, das ist eine erstaunliche Geschichte. Wie gesagt, der Prophet weiß auch nicht so richtig, was er hier denken soll und was hier vor sich geht. Aber Gott zeigt ihm eben, dass ein Tag kommt, wo man vom Tempeldienst wegkommt. Und man muss mit diesem Fluss gehen, man muss mit dem Leben gehen. Wir haben vorhin am Tisch schon ein bisschen geredet über das Leben und das Leben, das drückt sich in unendlicher Vielzahl aus, ne? Wenn wir in die Natur gucken. Das Leben bringt nicht eine Apfelbaumsorte hervor oder vielleicht drei, damit es gut zu vermarkten ist, sondern es gibt tausend Sorten. Es gibt immer eine Unzahl von Diversität, von Unterschiedlichkeit. Ein Graus für die Verwaltung. Ein Graus für die Verwaltung. Wir wollen das alles minimieren, das muss doch überschaubar sein, das muss doch zu vermarkten sein. Wir brauchen dann die drei besten Sorten und dann sollen die Leute sich doch zufrieden geben mit drei Sorten. Ja, Gott hat aber tausend geschaffen. Das ist uns zu viel, tun wir einfach drei draus mal. Die züchten wir noch ein bisschen hoch, sodass die von alleine gar nicht mehr leben können. Und dann verkaufen wir das als richtige Äpfel. Es ist aber nicht mehr richtig. Das Leben ist raus. Auch aus diesen Zuchtäpfeln, aus diesem Zuchtgemüse. Es ist nicht mehr viel Leben drin. Es ist nicht mehr das Gleiche, wie es mal war. So. Aber wir machen das so. Sieht ja auch noch immer sehr gut aus, ne? Und haben wir die genormten Äpfel, alle genau haargleich und denken uns, super, tolle Sache. Aber so ist das Leben nicht. Das Leben findet seinen Weg, das Leben findet seinen eigenen Ausdruck, wie es eben sich ausdrücken will. Und es findet seinen Ausdruck auch in dir, wie es will. Vielleicht nicht, wie du willst oder wie die Christenheit sich das vorstellt, wie das zu sein hat, ja. Und eigentlich, wenn die Wissenschaft mal ehrlich wäre, müsse sie zugeben, das, was wir an Leben in der Welt haben, nur einen kleinen Teil davon haben wir überhaupt bisher definiert und irgendwie kartografiert und haben das irgendwie bestimmt, was das für Lebewesen sind und so weiter. Ja, es gibt also sehr, sehr viel, das ist alles neu, das hat man noch nie irgendwo aufgefasst, fotografiert, hat das irgendwie zugeordnet, was das für eine Gattung sein soll und für eine Spezies und. Wir meinen, das wäre so, oder? Wir sind ja sehr wissenschaftsgläubig, ne? Wir denken uns, die Wissenschaft weiß das natürlich alles, ne? Ehrlich gesagt weiß die Wissenschaft nicht, was Leben ist. Die weiß das gar nicht. Man weiß das nicht. Du kannst ja auch das Tier, das lebt, auf den Tisch legen, auseinanderschneiden in viele kleine Teile und das Leben suchen. Die Frage ist, ob du es findest. Und du findest es nicht. Das ist wie das Glas in den Wind halten. Wir wollen die Sachen zerlegen und dann analysieren und dann meinen wir, wir wissen, was das Leben ist. Nein, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was das Leben ist. Wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen nicht, wie es tickt. Wir wissen nicht, wie das Leben in der Lage ist, einen Organismus, der aus Billionen von Zellen besteht, jederzeit am Leben zu erhalten. Niemand weiß, wie das funktioniert. Niemand weiß das. Keiner weiß, wie das geht. Niemand. Es gab einen Kongress von Ärzten und man hat dann da versucht zu sagen, wie viel die Medizin oder die Wissenschaft über das Leben des menschlichen Körpers weiß. Und die ganz Optimistischen haben gesagt, 20%. Die ganz Optimistischen. Die Mehrheit war eher bei 10%. Aber wir sehen im Fernsehen die ganzen Experten in weißen Kitteln, die uns den Eindruck vermitteln, ja, wir wissen ganz genau, was das ist. Wir wissen, was das Leben ist. Und wir haben auch viele Antibiotika entwickelt, um es umzubringen. Ja, das ist so. Ja, aber Gott ist der Gott des Lebens, er ist im Geschäft des Lebens, er möchte uns lebendig machen. Und ich glaube, dass jeder von uns bestimmt 10-mal lebendiger sein könnte, als er ist, oder? Findet ihr 10-mal mehr zu viel? Findet ihr das sektiererisch? 10-mal mehr ist einfach, also unerhört, darf gar nicht sein. Dann wären wir ja zu unterschiedlich zu den anderen. Dann denken die, wir wollen was Besseres sein. Sie haben nicht Unrecht, wir wollen wirklich was Besseres sein. Aber das ist eine Frage, wie viel mehr geht denn? Mit wie viel mehr gibst du dich denn zufrieden? Mit dem Becherchen oder mit dem Fluss? Mit dem Feuer, das wie eine Kerzenflamme ist, oder mit einem Feuer, das wie die Sonne ist? Wir wollen es klein machen, damit es in unsere Lampe passt. Schon klar, ne? Wir gehen mit unseren Eimerchen, gehen wir an den Ozean, um mal das Wasser abzufüllen. Wir wollen den Ozean in ein Eimerchen füllen. Wir wollen die Sonne in unsere kleine Lampe tun. Wir wollen gigantische, große, mächtige Dinge so klein machen, dass wir im Gottesdienst darüber einschlafen. So klein. Dann sind wir anscheinend zufrieden. Wenn es so klein ist, dass wir auch keinen Gedanken mehr daran verschwenden müssen. Und so haben wir große Dinge klein gemacht. Ich habe es vorhin schon gesagt, ne? Kleine Dinge groß. Und ich glaube, das, was Gott möchte, das ist dieser Fluss, das ist dieser Ausbruch des Lebens. Es gibt ein wunderschönes Kapitel, Jesaja 35, kennt ihr bestimmt alle auch. Jesaja 35, freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, frohlocken wird die Steppe, aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja frohlockend und jubelnd. Also ziemlich dick wird hier aufgetragen, ne, dass wir wirklich begreifen, auch die schon gewöhnt sind an das Ganze, die sollen sich wirklich freuen. Es könnte, wenn wir das lange auslegen, rauskommen, die sollen sich freuen. Unglaublich. Das haben wir erkannt, nach langen Studien. Sie wird in voller Blüte stehen. Also hier, das ist dieses, oh, die Dinge kommen wirklich in ihre Kraft, die kommen in ihren vollen Ausdruck. Wie wär's, wenn du in deine Kraft kommst und in deinen vollen Ausdruck? Ob man das schon mal gesehen hat? Oder ob du das Leben immer nur zurückgehalten hast, immer schön klein halten. So hier irgendwie bricht die Freude aus und hier kommen die Dinge in ihre volle Blüte, in ihren vollen Ausdruck. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben. Die Pracht von Karmel und von Scharon. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie, unser Thema, ne? Raus aus der Lähmung. Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Na, alle Achtung. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt. Oh, Rache? Müssen wir nicht allen vergeben? Was ist denn hier auf einmal mit Rache? Den rachsüchtigen Gott im Alten Testament, weg damit, haben wir hinter uns. Nein, Rache kommt. Die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und er wird euch retten. Wovon denn? Vom Tod, ne? Von der Wüste, von der Lähmung, von diesem, dass wir nicht in unsere Kraft kommen, dass wir nicht in unsere Blüte kommen, dass wir keine Frucht bringen, dass wir nicht werden, die wir sind. Er rettet uns und er legt sich damit mit einer ganzen Menge Mächten an. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Schön. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. So doll darf es nicht werden, ne? Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Da war dieser Lahme an der Tempelpforte. Der Lahme, von Geburt an lahm. Der war so mal so richtig lahm, ne? Von Geburt an gelähmt. Ein richtig total Gelähmter. Haben alle gekannt. Sind alle jeden Tag dran vorbeigegangen in den Tempel. Ja, und dann kommen ja hier, weiß ich nicht, Petrus und wären Johannes oder so und sagen ja dann, Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, die hatten schon was. Was denn? Leben. Sie hatten Leben. Was wir haben, geben wir dir. Steh mal auf. Und dann wurde ja nicht nur seine Knochen wieder beweglich, sondern wenn du von Geburt an lahm bist, was meinst du, wie es mit deinen Muskeln aussieht? Kannst du einfach aufspringen und da durch die Gegend rennen? Meinst du, das kannst du, wenn du 40 Jahre lang da gesessen hast? Meinst du, du kannst überhaupt irgendwas? Nichts kannst du. Knochen heil oder kaputt, ja? Wer so lange da gelegen hat, der hat eine Atrophie von oben bis unten. Gar nichts geht. Ja, das interessierte den gar nicht. Der war wie die Hummel, die ja nicht weiß, dass sie fliegen kann, ne? Dass sie nicht fliegen kann, weil sie das ja gar nicht kann mit ihren kleinen Flügeln. Also der wusste das auch nicht, dass er das alles nicht kann. Der kannte die ganzen medizinischen Fachbegriffe nicht, so wie wir. Der war naiv. Er sprang auf und dann rannte er in den Tempel. Oh, falsche Richtung. Er rennt in den Tempel und er springt da in dem Tempel rum und schreit und lobt Gott. Hier, der Lahme, ne? Springen wie ein Hirsch. So hat er sich im heiligen Tempel aufgeführt. Und die Menge lief zusammen. Und die waren erstaunt. Die kannten den ja. Die wussten doch, der saß da jahrzehntelang. Das ist doch der, das ist der. Ja. Da kam die Aufsicht und sagte, in der Kirche wird nicht rumgesprungen. In der Kirche benimmt man sich. Abführen. Der Gelähmte abgeführt. Aber Tausende haben sich bekehrt. Warum haben sich die Tausenden bekehrt? Wegen der phänomenalen Predigt von Petrus oder was? Sondern weil sie gesehen haben, das Leben. Sie haben gesehen, das Leben hat sich durchgesetzt. Dieser Mann war gelähmt, der war, das wissen wir, das haben wir jahrzehntelang gesehen, jetzt springt er da durch die Gegend. Das ist Power, das ist Leben. Dann werden sie verhört von den Oberen. Was habt ihr da getan? Ja, und dann sagen die, naja, also wenn wir hier an der großen Wohltat an einem gelähmten Menschen verhört werden, dann wollen wir euch schon sagen, also das ist geschehen in dem Namen von Jesus, den ihr hingerichtet habt. Oh. In diesem seinem Namen steht dieser geheilt vor euch. Und ja, da waren sie dann schon ein bisschen verlegen. Ja, das ist, wenn das Leben ausbricht, ha? Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Ja, das sind solche Bilder. Wir haben in der Bibel lauter solche Bilder von der Wüste, die wieder zum Fruchtgarten wird und von, ja, dass die Kraft wiederkommt und dann werden die, die ihren Mund nie aufgekriegt haben, die werden auf einmal zu sprechen anfangen. Etwas, was sehr vielen Männern gilt, vor allem in unserem Lande, die sind auch ohne Krankheit stumm und reden einfach nicht mehr und bringen das, was in ihnen ist, nicht zum Ausdruck, ne? Es gibt da einen so, auch so einen, so einen Spruch in einem der Propheten hier, ich glaube auch in Jesaja, wo es heißt, die Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, aber da ist keine Kraft zu gebären. Ich finde das so ein Bild für die Gemeinde. Ja. So vieles wird gewollt, so vieles wird angefangen, dieser Dienst, jener Dienst, das wird angefangen, da macht man mal was und. Aber dann ist keine Kraft da, es wirklich ins Sein zu bringen, es wirklich zu entfalten, es wirklich aufzurichten, es wirklich hervorzubringen. Es ist keine Kraft da. Aber Jesus sagt, wenn der Heilige Geist gekommen sein wird, werdet ihr Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen. Was für eine Kraft? Die Kraft des Lebens. Die Kraft des Lebens, der Geist des Lebens. Wir werden die Kraft des Lebens empfangen. Wir werden dieses Evangelium, wir werden dieses Leben, wir werden doch die Kinder gebären können. Wir werden doch die Dinge in die Welt bringen können. Ich habe vorhin schon gesagt, manche von meinen Büchern waren eine schwere Geburt. Ja, die wurden nicht einfach so geschrieben und fertig. Das war ein langer Geburtsprozess. Ich kam dann einmal eine Seite weit und dann nochmal eine Seite weit und dachte mir, das kannst du nicht weiterschreiben, das geht überhaupt nicht. Das ist zu verrückt. Das ist zu, keine Ahnung, wo das hinführt. Ich meine, wenn man dann am Ende ist, weiß man, wo es alles hingeführt hat. Aber wenn man drinsteht, weiß man das nicht. Und dann, ja, und ich war krank. Bei manchen Büchern war ich von A bis Z nur krank. Es war eine schwere Geburt, das auch in die Welt zu bringen. Aber wenn das Kind geboren ist, vergisst man die Leiden und es kommt Freude auf über das Kind, das geboren ist. Und das ist auch so. Ja. Warum lesen wir diese Geschichten? Ich lese euch diese Geschichten vor und ich könnte immer eine nach der anderen vorlesen, um euch zu beweisen, es geht Gott um das Leben. Er will lebendig machen. Er will dieses Wasser entfesseln. Er will, dass das fließt. Er will, dass die Wüste wieder lebendig wird. Und ob auch alle Leute gute Leute sind, ist nicht die allererste Frage, ne? Sondern die erste Frage ist, die sollen wieder lebendig werden. Und viele Leute, die keine gute Leute sind, wenn die lebendig werden, werden die gute Leute werden. Weil dann ist es nicht mehr nötig, dass sie böse Leute sind. Es geht ihnen zu gut dafür. Wenn es Leuten richtig gut geht, hören die auf, böse zu sein. Das ist einfach nicht nötig, so böse zu sein. Das braucht man nicht. Man muss sich auch nicht gegen andere Leute wehren. Man muss denen nicht ihr bisschen Wasser wegnehmen, weil man ja selber nichts hat. Das, wenn da ein Fluss ist, muss man konkurrieren. Das finde ich sehr wichtig. Die Konkurrenz unter den Gemeinden ist nur wegen Mangel. Mangel. Einer hat noch mehr Mangel wie der andere. Hätten wir keinen Mangel, ja, wofür konkurrieren, ne? Wenn da ein ganzer Fluss ist, muss ich nicht mein Eimerchen verteidigen. Ja, und wenn einer mir das Eimerchen wegnimmt, dann soll er mir das Eimerchen wegnehmen. Hallo, ich habe den ganzen Fluss. Da kommen 5000 Eimer nach, jede Stunde. Ja, was? Ich muss nicht ein bisschen was abzirkeln und dann muss ich das für mich behalten und dann muss ich da unheimlich viel draus machen und dann muss ich die Gemeinde damit magisch irgendwie behandeln. Das brauche ich doch nicht. Ich glaube jedoch, dass viele unserer Gemeindestrukturen auf Mangel beruhen, nicht auf Fülle. Ich weiß, das klingt so schrecklich kritisch, aber es ist einfach so. Ne? Wir haben uns auch gewöhnt an ziemlich viel Mangel. Jesus spricht aber von Fülle und wir verstehen das nicht, wie das zusammenpasst, dass er von Fülle spricht und wir sind voller Mangel. Aber wir haben den Mangel auch kultiviert. Wir haben den Mangel auch gut gepflegt. Wir haben ihn gut gepflegt. Und wenn man den mal so gut gepflegt hat, dann lässt man ihn nicht so einfach gehen. Man hat ja so viel hinein investiert. Und Jesus möchte eigentlich, dass das Leben ausbricht. Seid ihr dabei? Das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Weil es um das Leben geht. Haben wir es oder haben wir es nicht? Ich habe hier einen Text, den ich euch noch vorlesen will. Der richtet sich, den habe ich im Gebet so gehört in meiner Vorbereitung. Und er richtet sich eigentlich an euch oder an die Gemeinden hier. Vielleicht ist jemand auch aus Stockach oder wo ist jemand hier. Und genau, ihr seid da ja in so einer Verbundenheit und so. Und ich hatte den Eindruck, dass Jesus Folgendes sagt. Interessiert euch? Das gebe ich dann nach dem Hans. Der kann dann sehen, wie er damit klarkommt. So, und zwar, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Ach, gut. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Der Herr wird das geknickte Rohr nicht abbrechen, sondern er wird es aufrichten. Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen, sondern er wird ihn anfachen. Aber je nachdem wird er doch für einen Moment ausgelöscht, um sich nicht völlig zu verzehren. Und dann, je nachdem, wird er gekürzt oder erweitert. Er wird in Öl getaucht und wieder angezündet. Vielleicht muss zudem die Lampe entrußt werden, damit das Licht auch zu sehen ist. O ihr Menschen, ihr versteht über diese Dinge so wenig, dass ihr immer dagegen ankämpft, anstatt mir zu vertrauen und euch behandeln zu lassen, wie es nötig ist. Die Verse stehen dort, um euch zu ergreifen und an euch zu vollbringen, was sie sagen. Der Vers, Jesaja 60,1, steht auf, werdet Licht, denn euer Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über euch aufgegangen. Das ist ganz real, das ist jetzt. Im Gebet steht ihr auf und ihr streckt euch und ihr reckt euch, und eure Zerknicktheit wird aufgerichtet, sodass die Säfte wieder strömen können, eure Blume sich entfalten kann. Euer Docht wird gereinigt und entfacht, eure Lampe entrußt und repariert, sodass euer Licht scheinen kann in der Finsternis. Denkt dran, das ist für euch und eure Gemeinden. Die Leute fragen, wie mache ich das? Aber nicht sie machen es, sondern es widerfährt ihnen. Dafür brauche ich von ihrer Seite her zwei Dinge: Vertrauen und Verlangen. Diese beiden sollten kultiviert werden. Und um diese muss die kommende Gemeindearbeit sich drehen. Vertrauen und Verlangen. Denn weder könnt ihr euch selber heilen, noch euch selber reinigen, noch euch selber entfachen. Auch wie eure Lampe geputzt und genug Öl nachgefüllt wird, sodass ihr für den Bräutigam bereit seid, wenn der Schrei ertönt, um Mitternacht, er kommt. Das wisst ihr nicht. Sag es der Gemeindeleitung. Ich will, dass sie Vertrauen und Verlangen nähren und pflegen. Was immer sie veranstalten und machen, das sollte diese übergeordnete Absicht sein. Der Lobpreis, die Predigt, alles kann dieser Absicht dienen. Da es meine Absicht ist, wird es zu Ergebnissen führen. Denn dies ist die eine und zentrale Aufgabe der Leitung, die Gemeinde mit mir in Einklang zu bringen. Interessant, ne? Wir denken, wer weiß, was alles die Arbeit ist. Aber die Hauptaufgabe der Gemeindeleitung ist, die Gemeinde in Einklang mit Jesus zu bringen. Und wenn sie in Einklang mit Jesus ist, passiert ja alles von alleine. Ne? Das ist ja dann das Schöne. Ne? Okay. Dies ist die eine zentrale Aufgabe der Leitung, die Gemeinde mit mir in Einklang zu bringen, immerzu. Je mehr Übereinstimmung zwischen Himmel und Erde erreicht werden, je tiefer die Einheit zwischen euch und mir in Liebe, desto intensiver kann die Aufrichtung aus dem Zerbruch heraus und die Entfachung des glimmenden Dochtes geschehen. Sehr logisch, ja? Seit langem ist die Gemeinde im Zustand der Zerbrochenheit und sie ist wie gelähmt. Seit langem glimmt der Docht vor sich hin und wirkliches Licht und Feuer wurden selten gesehen im Land. Also das ist überall so. Überall. Wie eine Gemeinde aussieht, wenn die Menschen tatsächlich in ihre aufgerichtete Gestalt, in ihre Entfaltung, in ihre Kraft kommen, davon wisst ihr gar nichts mehr. Wie die Gemeinde aussieht, deren Dochte im Öl schwimmen und die gemeinsam im Feuer steht, was wisst ihr darüber? Gewöhnt an die Abwesenheit der Lebenskraft, an die Abwesenheit des Öls und heiligen Feuers, ist die Gemeinde über die Jahre und über die Jahrzehnte geschrumpft und nicht gewachsen. Ihr Zeugnis war schwach und nur mehr Worte. Das Reich Gottes indes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Ich sehe, ihr wisst Bescheid. 1. Korinther 4, Vers 20. Das Reich Gottes besteht indes nicht aus Worten, sondern in Kraft. Sie wird angezogen, sie, die Kraft wird angezogen durch Vertrauen und Verlangen. Werden die Gemeindeleitungen dies nicht beherzigen, werden die Gemeinden unter ihren Händen weiter dahin schwinden und ihre restliche Integrität verlieren. Die Gemeindeleiter müssen zu der Aufgabe zurückkehren, meiner heiligen Absicht zu dienen und nichts anderem. Heute dienen sie vielem anderem, haben für meine Absichten kaum ein Ohr. Darum herrschen Verwirrung und Ohnmacht. Beides klare Zeichen eines anderen Geistes, der die Gemeinde niederhält. Denkt an diese Geister. Verwirrung und Ohnmacht. Erklärt ihnen den Krieg. Werdet klar, werdet mächtig. Viel Territorium wurde verloren. Holt das Leben zurück, holt das Licht zurück. Stabilisierung und Erleuchtung sind angesagt, Aufrichtung und Entfachung. Dies ist die Agenda für dieses Jahr und darüber hinaus. Nichts nutzt der Welt in den Wehen der Endzeit eine schwache und gelähmte Gemeinde. Ja, ne? Tja, das ist der Text. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen, die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Stimmt so sehr, ne? Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völker, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen, Amen. Hans? Das Recht am Vervielfältigen. Jetzt liegt es in Hansens Händen. Copyright im Himmel. Ja, das finde ich wunderbare Worte, die wir echt beherzigen müssen. Ne? Wenn wir die Frage haben, ja, wie kommen wir an dieses Leben dran, dann ist es natürlich das allererste, dass wir danach verlangen. Dass wir so sehr danach verlangen, wie wir nur nach etwas verlangen können. Wir wollen es haben, so sehr, wie wir überhaupt nur in der Lage sind, etwas haben zu wollen. Ja, so dieses bisschen haben wollen. Ja, ja, ich bin dafür. Aber, ne, lass uns ein andermal drüber sprechen. Also das ist kein ausreichendes Verlangen. Das Verlangen, das der Heilige Geist wecken will, ist ein mächtiges Verlangen. Dass es uns umtreibt, Nacht und Tag, und wir können nicht mehr auf das Leben verzichten. Wir können das nicht mehr aushalten. Wir ertragen es nicht, wir können in keiner Versammlung sitzen, wo das Leben nicht ausbricht. Wir leiden uns durch. Wir gehen raus aus der Versammlung und denken, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, Hilfe. Genau so, weil wir können es nicht mehr aushalten. Und ihr Lieben, das ist wirklich für mich ein hoffnungsvolles Zeichen, wenn Leute sowas von verzweifelt werden. Ja. Ich glaube, wenn Leute wirklich am Verdursten sind, wenn Leute wirklich am Verhungern sind, Mann, da redet man doch nicht mehr über Theologie. Was ist deine Theologie über das Brot? So oder so? Das interessiert nicht, ja. Aber wenn irgendwo Brot ist, dann werden sich die Hungernden darauf stürzen. Und wir sollten ein Haus des Brotes sein, oder? Haus des Brotes, Bethlehem, oder? Heißt das nicht so? Haus des Brotes, ein Haus des Brotes. Bei uns sollte das sein, das Brot. Bei uns sollte das Leben zu finden sein. Dann werden die Sterbenden davon, die Witterung wird in viele Kilometer Entfernung, wird die gehen, wie in der Wüste, wo dann die Herden, da irgendwo ist Wasser und dann die wittern das auf Meilen, ja. Und dann kommen die da alle an und man fragt sich, woher haben die gewusst, den Weg? Und keine Ahnung. Die sind einfach gekommen, dieser Witterung hinterher, und dann haben die das Wasser gefunden. Ja, und so glaube ich, sind wir in einer Phase auch für unsere Gemeinden, wo wir zurückkehren müssen zur ursprünglichen Aufgabe. Diese ist Leben. Wir sollten die Experten sein, was Leben betrifft. Wir sollten sowas von uns damit auskennen, ja. Weil wir mit Jesus verbunden sind und weil in ihm das Leben ist und wir gehören zu ihm. Und weil wir an ihm dran sind, kommt dieses Leben auch in uns, und die Leute können an uns auch dann sehen, wie man mehr lebt, als man ohne lebt. Ja? Ha. Ich habe noch auch im Krankenhaus erlebt, habe ich schon gesagt, oder gestern den Männern erzählt, ja, bei dem Krankenhaus, ich habe mich oft absolut genervt gefühlt von dieser ganzen Pflege, Notstand, und ja, da ist also der Riesenbedarf von all diesen kranken Menschen, und was geben wir ihnen? Ein paar Tabletten, Pillen, Chemie. Ja, das ist, was sie brauchen. Ne? Wisst ihr, was die brauchen? Die brauchen Leben. Und Menschen brauchen Menschen. Die würden jemanden brauchen. Dafür haben wir keine Zeit. Kann man schlecht abrechnen. Also geben wir ihnen die ganze Chemie. Aber wenn du Zeit hättest, wenn du dich da hinsetzt, wenn du die Geschichte anhörst, wenn du ihnen ein Gegenüber bist, werden die auch ohne die ganze Chemie gesund. Erstaunlicherweise. Und der Herr hat mir Folgendes gesagt, und das ist etwas, dem ich seit Jahren hinterher bin. Ich bin seit Jahren dem hinterher, dass das Level an Lebenskraft sich generell hebt. Sich einfach hebt, ganz generell, in unseren Versammlungen, in unseren Gebeten, überall soll das Maß an Energie, an Kraft sich heben. Oder? Ja, und wie ist es im Krankenhaus? Das sind die ganzen Kranken. Wir sollen die Kranken heilen. ich bin im Krankenhaus. Ganz viele Kranke. Oh, große Herausforderung. Und der Herr sagte mir Folgendes. Letztes Jahr sagte er mir, okay, du gehst ins Krankenhaus. Ich mache nur Teilzeit, ich bin da nicht die ganze Zeit. Das würde ich auch nicht aushalten. Da muss man hart gesotten sein, um das zu verkraften. Und er hat gesagt, wenn du hingehst, wenn du wieder hinkommst, dann ist da ein Niveau an Kraftlosigkeit sondergleichen. So, aber in dir ist Kraft. Du bist jetzt da. Das Niveau hebt sich. Und er hat mir gesagt, am nächsten Tag, wenn du kommst, wird es allen besser gehen. Es gibt keine Erklärung dafür. Es wird aber allen besser gehen. Und am dritten Tag könnte man alle entlassen. Ja, und die Stimme in mir sagte, ha, 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 das kann ja wohl gar nicht sein. Na? Aber es ist so. Es ist so. Ich gehe dahin, es ist grottenelend, schrecklich. Aber am nächsten Tag ist das Niveau insgesamt gestiegen. Es geht einfach allen besser. Und am dritten Tag könnte man die alle entlassen. Natürlich entlässt man sie nicht alle. Man muss ja zur Beobachtung noch ein paar da behalten. Außerdem sind sie neue dazugekommen. Aber eigentlich von denen, die vor 3 Tagen da waren, könnten alle gehen. Ist das schön oder nicht? Habe ich nur eine Geschichte erzählt, oder? Oh. Ja. Ja, manche haben schon sich sehr verwundert. Die Kollegen sind immer froh, wenn ich komme, weil dann geht es ja am nächsten Tag allen besser. Personal inbegriffen. ja, aber ich sage euch das nur als ein Beispiel. Ja, es ist ein Beispiel, wie einfach, ich habe dann nicht mit jedem Patienten im Einzelnen gesprochen und gebetet und getan und gemacht, sondern ich bin einfach da. Ich bin da und von mir geht Leben aus und dieses Leben, das Niveau in meiner Umgebung hebt sich an. Und es geht einfach allen besser. Ja, aber wenn die sich nicht bekehren, dann soll es ihnen nicht besser gehen. Ja, manchmal sind wir als Christen hart drauf, ne? Also bekehren oder Schluss. Also der Herr hat nicht so eine Meinung, ne? Das Wasser regnet auf Gerechte und Ungerechte, ganz ohne Unterschied. Ja, und so ist es, wenn das Wasser in der Wüste kommt, wenn diese Kraft wiederkommt, dann werden die Blinden fangen wieder an zu sehen und die Stummen fangen wieder an zu reden und all diese Dinge fangen an zu geschehen, weil einfach das Niveau an Energie und Kraft sich hebt. Und es hebt sich, und das ist der, was ich eben vorgelesen habe, in erster Linie, wenn wir danach verlangen. Dass wir es haben wollen, so sehr, wie wir es eben im Moment können. Ja? Vielleicht ist deine Kraft danach zu verlangen nicht gigantisch groß, aber etwas ist da. Ja. Und ihr seht an mir jetzt vielleicht auch in der Musik, in mir ist es vielleicht schon auch ein bisschen mehr gestiegen, wie, ja, so. Und wir erleben im Gebet, in unserem Gebetskreis, wir erleben Phasen, in denen wir da rumschreien wie die Irren und wir wissen gar nicht, was wir tun. Wir stehen wie neben uns und sagen uns, das sind wir gar nicht. Und es kommt eine Intensität in diesen Schrei, dass du schreist nach diesen Dingen und die Stimme in dir drin sagt, na, so viel Atem hast du aber wirklich nicht. So schreien, das kannst du gar nicht. Aber es hört nicht auf. Und es schreit danach weiter, bis du denkst, das kann meine Stimme unmöglich aushalten. Das geht überhaupt nicht. Und dann geht es doch. Grenzen erweitern sich an Grenzen. Wenn wir bis an die Grenzen gehen, dann geht es auch darüber hinaus. Wenn wir nicht bis an die Grenzen gehen, dann geht nichts. Und die Bibel sagt auch, wir sollen begierig sein, wie die Kinder nach der Milch. So wir schreien nach diesen Dingen und im Gebet wird das manchmal wirklich sowas von entfesselt. Ein solcher Schrei, ein solcher gemeinsamer Schrei, dass du denkst, das ganze Gebäude muss doch jetzt in sich zusammensacken. Das ist sowas von intensiv, das ist sowas von, ja. Deine eigene Seele fängt an zu glauben, also da muss doch wirklich was dahinter sein. dass da ein solcher Schrei ist. Aber das kann man nicht produzieren, das kann man nicht machen. Aber wir können offen sein dafür, wir können sagen, ich will das Leben, ich will ein Christ sein, ich will jemand sein, der mit der Quelle des Lebens verbunden ist, durch den dieses Leben auch fließen kann. Und ich muss das nicht alles verstehen, ich muss auch nicht jedem alles erklären können, aber ich möchte lebendiger werden, ich möchte viel lebendiger werden, ich will, dass meine Ehe lebendiger wird. Ist jemand verheiratet? Könnte deine Ehe lebendiger sein? Das ist eine rhetorische Frage, ich weiß. Natürlich könnte sie lebendiger sein. Alles könnte lebendiger sein. Alles könnte so viel lebendiger sein. Und dafür ist Jesus gekommen, dass wir wieder lebendig werden.